Lauf nicht weg, steh fest. Vor ein paar Monaten hat mein Bruder eine neue Smartwatch bekommen und mir seine alte geschenkt. Ich wollte eigentlich nie wirklich eine Smartwatch, aber mit der Zeit fing ich an, sie zu mögen. Hauptsächlich, weil sie meine körperliche Aktivität misst. Ich versuche jeden Tag mindestens 10.000 Schritte zu gehen und die Uhr misst das. Wenn ich etwas Aktives wie Radfahren gemacht habe, hat sie das erkannt und gemessen. Aber sie hat auch erkannt, wenn ich nicht aktiv genug war. Zum Beispiel, wenn ich 1,5 Stunden lang gesessen habe, hat die Uhr vibriert und gesagt, es ist Zeit aufzustehen. Also bin ich aufgestanden und habe eine Runde im 3. Stock oben gedreht. Mir gefiel, dass die Uhr mich daran erinnert hat, aufzustehen. Ich brauchte diese Erinnerung. Heute Morgen möchte ich die Frage stellen, auch als Erinnerung. Stehst du an dem Platz, zu dem Gott dich berufen hat? Stehst du fest an dem Ort, an den Gott dich gestellt hat? Oder sitzt du da und bist passiv? Oder noch schlimmer, läufst du davon, weg von dem Ort, an den Gott dich gestellt hat? Wie sieht es aus, an dem Platz zu stehen, an den Gott dich gestellt hat? Und wie sieht es aus, zu versuchen, davor wegzulaufen? Genau darüber möchte ich heute Morgen mit euch nachdenken. Also wenn ihr eine Bibel habt, schlagt bitte mit mir 2. Mose Kapitel 3 auf. Über diesen Text habe ich in den letzten Wochen viel nachgedacht. Letzte Woche war ich auf einer Konferenz und während meiner Sitzung habe ich über diesen Text gesprochen und wurde daran erinnert, wie wichtig die Lektionen aus dieser Geschichte sind. Der Zusammenhang ist folgender. Israel befindet sich in Sklaverei im Land Ägypten und nachdem Mose einen Ägypter getötet hatte, floh er ins Land Midian, wo er Jethro begegnete, der ihm seine Tochter zur Frau gab. In Midian wurde Mose ein Hirte, und genau dort steigen wir in 2. Mose Kapitel 3, Verse 1 bis 4 ein. Eins Mose aber hütete die Herde seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes, den Horeb. 2. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. 3. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. 4. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Und er antwortete, hier bin ich. Wir sehen also, dass Mose das Leben eines Hirten lebt. Und er ist zu diesem Zeitpunkt schon lange Hirte gewesen. Wahrscheinlich etwa 40 Jahre lang. Es ist viel Zeit vergangen, seit er den Ägypter in Kapitel 2 getötet hat. Es gibt einen neuen König in Ägypten. Mose lebt also sein Leben und führt seine Schafe zum Berg Horeb, den wir auch als Berg Sinai kennen. Und wegen dessen, was dort geschehen wird, wird er, wie es in Vers 1 heißt, auch als Berg Gottes bekannt sein. Während er seine Schafe hütet, erscheint ihm plötzlich ein Engel des Herrn aus einem brennenden Dornbusch. Der Busch brannte, aber er verbrannte nicht. Er blieb im Feuer. Feuer ist im Buch Exodus ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Später wird Israel von Gott durch Feuer und eine Wolkensäule geführt. Aber zurück zum Dornbusch. Gott erscheint Mose durch den brennenden Dornbusch. Dies nennen wir eine Theophanie, das heißt, Gott offenbart sich in einer Weise, dass Menschen ihn sehen und hören können. Das sehen wir auch an anderen Stellen im Alten Testament. Es ist immer kraftvoll und immer intensiv. Und natürlich ist im Neuen Testament Jesus Gott in seiner ganzen Fülle. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. So erscheint Gott Mose durch den brennenden Dornbusch und ruft ihm zu, Mose, Mose. Und Mose sagt, hier bin ich. Mose begegnet dem mächtigen Gott des Universums. 5:6-5. Dann sprach er, komm nicht näher, zieh deine Sandalen von deinen Füßen aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. 6. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Gott sagt, komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Dies ist das erste Mal in der Bibel, dass die Heiligkeit Gottes erwähnt wird. Die Heiligkeit Gottes ist eines seiner bestimmenden Merkmale. Die Heiligkeit Gottes bezieht sich auf die absolute moralische Reinheit Gottes und die absolute moralische Distanz zwischen Gott und seinen menschlichen Geschöpfen, die Sündigen. Heilig zu sein bedeutet, von allem anderen abgesondert oder getrennt zu sein. Anders gesagt, Gott ist anders als wir.
Der beste Vergleich, den ich bezüglich der Heiligkeit Gottes gehört habe, ist der Vergleich mit der Sonne. Die Sonne ist mächtig, sie gibt unserem Planeten Leben. Aber die Sonne ist auch gefährlich. Wenn man der Sonne zu nahe kommt, stirbt man. Genauso wie wir es in dieser Geschichte mit Mose sehen, ist Gottes Gegenwart für Mose, einen gewöhnlichen Menschen, gefährlich. Nicht, weil Gottes Heiligkeit schlecht ist, sondern weil Gottes Heiligkeit so gut ist. Genau wie bei der Sonne, sagt Gott zu Mose, komm nicht zu nahe, denn Gottes Heiligkeit ist so intensiv. In Vers 7 verbirgt Mose sein Gesicht vor Gott, nicht weil Gott schlecht ist, sondern weil Gott so gut und so heilig ist. Er sagt zu Mose, dass er seine Sandalen ausziehen soll, denn er steht auf heiligem Boden. Es ist nichts Besonderes an dem Boden selbst. Am Tag davor war es ganz normaler Boden. Was den Boden heilig macht, ist Gottes Gegenwart. Es ist Gottes heilige Gegenwart, die den Boden anders macht.
Die Heiligkeit Gottes hilft uns, das Evangelium zu verstehen.
Weil Gott heilig ist, kann er nichts mit Sünde zu tun haben. Das Reine kann nichts mit dem Unreinen zu tun haben.
Deshalb gibt es so viele Verse im Alten Testament darüber, was zu tun ist, wenn man unrein wird.
Aber dann kommt Jesus, Gott im Fleisch, und er verbringt Zeit mit unreinen Menschen. Er berührt sie sogar. Doch Jesus wird nicht unrein. Stattdessen überträgt er seine Reinheit auf sie. Und das ist das Evangelium. Wir waren unreine Sünder, die keinen Zugang zu Gott hatten, die nicht zu Gott kommen konnten, weil er heilig ist. Aber Jesus kommt herab und schafft einen Weg. Er stirbt am Kreuz für unsere Sünde, als das vollkommene Opfer. Er wurde begraben, aber stand nach 3 Tagen wieder auf. Und wenn wir an ihn glauben, wird seine Gerechtigkeit auf uns übertragen. Wir sind jetzt heilig in Gottes Augen. Nicht wegen dem, was wir getan haben, sondern wegen des Kreuzes. Und jetzt sind wir Gottes heiliger Tempel. Wir sind seine Werkzeuge, um einer verlorenen und zerbrochenen Welt Rettung und Heilung zu bringen.
Noch ein letzter Punkt zu Vers 6, denn das sehen wir oft im Buch Exodus und im Alten Testament. Gott sagt zu Mose, dass er der Gott seines Vaters ist und der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott erinnert Mose daran, dass er Teil von Gottes Volk ist. Er erinnert Mose daran, dass er dazugehört. Er erinnert Mose daran, dass er nicht allein ist. Manchmal können wir uns im Leben sehr einsam fühlen. Wir können das Gefühl haben, dass alles von uns abhängt. Wir können uns getrennt und isoliert fühlen. Wir können meinen, dass niemand verstehen könnte, was wir gerade durchmachen. Und doch gibt es viele Heilige, die wissen, was wir durchmachen. Es gibt viele treue Gläubige, die uns im Glauben vorausgegangen sind. Gott erinnert Mose daran, dass er Teil einer Glaubensgemeinschaft ist, mit Menschen, denen er nie begegnet ist, Menschen, die vor ihm lebten. Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs. Und was wird damit angedeutet? Dass er auch der Gott Moses ist.
Ich möchte dich heute einfach ermutigen, dass Gott, genauso wie er mit Abraham, Isaak und Jakob war, auch mit dir ist.
Er ist dein Gott.
7-10. Dann sprach der Herr, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und habe ihr Geschrei gehört wegen ihrer Antreiber. Ich kenne ihr Leiden und ich bin herabgekommen, um sie aus der Hand der Ägypter zu retten und sie aus diesem Land in ein gutes und weites Land zu führen, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israel ist zu mir gekommen, und ich habe auch die Unterdrückung gesehen, mit der die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. Mose begegnet Gott. Und nun sagt Gott Mose, was geschehen wird. Er sagt Mose, dass er gesehen hat, was Israel in Ägypten widerfahren ist. Er hat ihr Geschrei gehört. Er kennt ihr Leiden. Gott hat sein Volk nicht ignoriert. Im Gegenteil, Gott hat genau darauf geachtet, was geschah, und ist bewegt, etwas zu tun. Kurz gesagt, Gott kümmert sich. Und Gott sorgt auch heute noch. In 1. Petrus 5 heißt es, dass wir all unsere Sorgen auf Gott werfen sollen, denn er sorgt für euch. Alles, was in Vers 7 für Israel war, gilt heute für dich. Er sieht, was du durchmachst. Er hört deine Schreie und Gebete. Er kennt dein Leiden. Gott hat dich nicht ignoriert. Im Gegenteil, Gott achtet genau darauf, was in deinem Leben geschieht. Kurz gesagt, Gott kümmert sich um dich. Gott ist heilig, aber Gott ist auch Liebe. Gott sagt Mose, dass er sich um die Situation Israels kümmert und dass er etwas dagegen unternehmen wird. Er wird sie aus Ägypten in das verheißene Land führen, das er Abraham versprochen hat. Gott wird sein Volk herausführen. Und wie wird er das tun? Vers 10, Gott wird es durch Mose tun. Gott sagt, Mose, ich werde dich nach Ägypten senden, um mein Volk dort herauszuholen. Nun könnten wir erwarten, dass Mose begeistert und bereit ist zu gehen. Immerhin hat er im 2. Kapitel den Ägypter getötet, der seinen Mitisraeliten unterdrückte. Damals im 2. Kapitel war er ein jüngerer Mann. Damals hatte er dieses Feuer, er hatte diesen Schwung. Er war jung, er war idealistisch. Aber, wie ich schon sagte, ist viel Zeit zwischen 2. Mose 2 und 2. Mose 3 vergangen. Fast 40 Jahre. Und, wie wir gleich lesen werden, ist Mose nicht mehr derselbe Mann wie am Anfang. Das Feuer ist fast erloschen. Der Schwung ist nirgendwo mehr zu finden. Sein Leben war nicht so verlaufen, wie er es erwartet hatte. Vielleicht kannst du das nachempfinden. Wie wissen wir, dass Moses Feuer fast erloschen ist? Nun, wir werden gleich die berühmten 5 Zweifel des Mose lesen. Gott hat Mose gerade gesagt, dass er ihn benutzen will, um sein Volk aus Ägypten zu führen. Aber Mose hat Fragen. Mose hat Zweifel. Während wir diese Zweifel und Fragen lesen, kannst du dich vielleicht mit einem oder mehreren davon identifizieren. Verse 11 bis 12. 11, aber Mose sagte zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Kinder Israels aus Ägypten herausführen sollte? 12, er sprach, ich werde mit dir sein, und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg dienen. Zweifel Nummer 1. Ich bin nicht qualifiziert. Moses Antwort auf Gottes Plan für ihn ist, wer bin ich? Wer bin ich, um nach Ägypten zu gehen und dein Volk herauszuführen? Ich bin nicht qualifiziert. Ich bin nicht geeignet. Ich bin ein Niemand. Ich habe keinen passenden Lebenslauf. Ich habe keinen geeigneten Lebensweg. Wer bin ich? Auf dem Papier hat Mose tatsächlich recht. Ich meine, wer ist er? Er scheint nicht besonders qualifiziert zu sein. Er hat damals einen Ägypter getötet, aber die letzten 40 Jahre hat er mit Schafen gearbeitet. Das klingt nicht nach jemandem, der eine Revolution anführen soll, oder? Aber schau dir Gottes Antwort an. Gott sagt nicht zu Mose, nein, du bist gut genug, du bist stark genug, du schaffst das. Das ist nicht das, was Gott sagt. Gott spricht nicht über Moses Feuer. Qualifikationen. Gott spricht nicht über Moses Lebenslauf. Gott sagt einfach, aber Mose, ich werde bei dir sein. Gott versucht nicht, Mose Selbstbewusstsein oder Fähigkeiten einzureden. Gott versucht nicht einmal, Moses ein besseres Gefühl für sich selbst zu geben. Stattdessen kommt Gott direkt zur Sache und sagt, aber ich werde bei dir sein, und das ist genug. Es geht nicht um dich, Mose. Gott sagt, es geht um mich, ich werde bei dir sein. Wenn Gott uns irgendwo hinruft oder zu etwas beruft, dann wird Gottes Gegenwart uns dorthin bringen. Ohne ihn sind wir nicht fähig.
aber mit ihm sind wir fähig.
Was sind einige von Jesu letzten Worten, bevor er in den Himmel auffuhr? Er gab seinen Aposteln einen Auftrag, den sogenannten Missionsbefehl, nämlich geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Das ist die Aufgabe, das ist die Mission, das ist auch unsere Mission. Und Jesus folgt dem Ruf zur Mission mit der Verheißung. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Gottes Gegenwart mit dir ist genug. Es war genug für Josua. Bevor Josua Israel ins verheißene Land führte, sagte Gott zu ihm, sei stark und mutig. Fürchte dich nicht und erschrick nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wohin du auch gehst. Gott ist mit dir. Er wird dich nicht allein lassen. Da beginnt alles.
Wer bin ich? Aus mir selbst heraus nicht viel. Aber mit dem Herrn, ich vermag alles durch Christus, der mir Kraft gibt. Dann sagte Mose zu Gott, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen antworten? Zweifel Nummer 2. Ich weiß nicht genug. Mose hatte Angst, dass er nicht alle Antworten haben würde, die er brauchte, um Gottes Volk anzuführen. Er fürchtete, nicht zu wissen, was er sagen sollte. Kennst du das? Vielleicht hast du gespürt, wie Gott dich dazu geführt hat, dich in einer Art von Dienst zu engagieren, aber dann dachtest du, aber was, wenn sie mich danach fragen, oder was, wenn sie mich darüber fragen? Und es kann leicht passieren, dass man aus Angst, nicht alle Antworten zu haben, diesen Schritt des Glaubens in den Dienst nicht geht. Die Wahrheit ist, wir werden niemals alle Antworten haben. Wir werden nicht alles wissen. Die Frage ist, wohin gehst du mit diesen Fragen? Gehst du mit diesen Fragen zu Gott? Gehst du zu seinem Wort, um die Antworten zu finden? Gehst du zu seinem Volk, um zu lernen und zu wachsen? Oder ziehst du dich einfach zurück? Läufst du vor dem weg, wozu Gott dich berufen hat, anstatt zu versuchen, die Antworten zu finden? Das Großartige an Mose ist, dass er ehrlich zu Gott ist. Die Bibel sagt, dass wenn du den Herrn von ganzem Herzen suchst, du ihn finden wirst. Und wenn Mose Gott die Frage stellt, antwortet Gott ihm. 14-22. Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. 15. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer, und so wird man mich nennen von Geschlecht zu Geschlecht. 16. Geh hin und versammle die Ältesten Israels und sprich zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe genau gesehen, was euch in Ägypten widerfahren ist. 17. Und ich habe verheißen, euch herauszuführen aus dem Elend Ägyptens in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. 18. Und sie werden auf dich hören, und du und die Ältesten Israels werdet zum König von Ägypten gehen und zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet, und nun lass uns 3 Tage Reisen weit in die Wüste ziehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, opfern. 19. Aber ich weiß, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lässt, es sei denn, eine starke Hand zwingt ihn dazu. 20. Darum will ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen, mit all meinen Wundern, die ich unter ihnen tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. 21. Und ich werde diesem Volk bei den Ägyptern Gunst verschaffen, so dass ihr, wenn ihr auszieht, nicht mit leeren Händen geht. 22. Sondern jede Frau soll von ihrer Nachbarin und der Hausgenossin silberne und goldene Schmucksachen und Kleider erbitten, die ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen werdet. So werdet ihr die Ägypter berauben. Mose hatte eine Frage nach dem Namen Gottes. Damals hatten die Ägypter viele verschiedene Götter mit ganz unterschiedlichen Namen. Und wir sehen in der Bibel, dass Namen sehr wichtig waren. Namen beschrieben das Wesen einer Person. Moses Name bedeutete herausziehen. Pharaos Tochter nannte ihn so, weil sie ihn aus dem Wasser gezogen hatte.
aber Mose sollte später auch Gottes Volk aus Ägypten herausführen. Namen waren also voller Bedeutung. Und Mose fragt Gott, wie er ihn nennen soll, wenn die Leute ihn fragen.
Und Gott sagt, man solle sagen, ich bin, der ich bin. Das nennen wir das Tetragramm, was vier Buchstaben bedeutet. Denn Gott sagt, dass man ihn YHWH nennen soll. In der englischen Übersetzung sieht man Herr in Großbuchstaben, wenn dieser Name Gottes verwendet wird. Damals wurden die Vokale normalerweise nicht geschrieben, aber wir ergänzen sie und sagen Jahwe. Der Name Jehova ist die lateinische Form dieser vier Buchstaben, JHVH. Was steckt also in diesem Namen?
Nun, diese vier Buchstaben, YHWH, stammen von dem hebräischen Wort, das Sein bedeutet. Wann immer man eine neue Sprache lernt, ist eines der ersten Verben, die man lernt, das Verb Sein. Also muss man lernen, ich bin, du bist, er ist und so weiter. Und Gott sagt hier, dass er einfach ist. Er hat immer existiert und Gott ist von niemandem und nichts abhängig. Er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende.
Jesus bestätigt dies in Johannes 8, als er sagt, er Abraham war, bin ich. Und die Leute wollen ihn steinigen, weil sie verstanden, was Jesus damit sagte. Jesus sagte damit, dass er der große Ich Bin war und ist. Später sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Auferstehung und so weiter.
Als Antwort auf Moses erste Frage sagt Gott, ich bin mit dir. Als Antwort auf seine zweite Frage sagt Gott, du kannst dich auf mich verlassen, denn ich bin von nichts anderem abhängig. Ich war schon immer und ich werde immer sein. Zuerst tröstet Gott Mose mit seiner Gegenwart. Zweitens tröstet Gott Mose mit seinem Wesen. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, wer Gott ist. Je mehr wir ihn kennen, desto mehr vertrauen wir ihm. Nachdem Gott Moses Frage beantwortet hat, gibt der Herr weitere Einzelheiten über seinen Plan, sein Volk aus Ägypten herauszuführen. Gott sagt Mose, was er dem Volk sagen soll. Und im Vers 18 sagt Gott, sie werden auf dich hören. Aber beachte Moses Einwand in 4,1.
1. Da antwortete Mose und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören. Denn sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Zweifel Nummer 3. Ich habe nicht genug Einfluss. Mose sagt, sie werden mir nicht glauben. Niemand wird auf mich hören. Ich habe nicht genug Einfluss. Niemand wird auf mich hören. Vielleicht dachte Mose an seine Vergangenheit. Oder vielleicht dachte er an seinen jetzigen Status als Hirte. Wie auch immer. Er dachte einfach nicht, dass die Leute ihm zuhören würden. Kennst du das?
Was uns davon abhält, diesen Schritt des Glaubens zu gehen, sind nicht die Menschen um uns herum, sondern das, was wir denken, dass diese Menschen über uns sagen könnten. Das könnten deine Familie sein. Das könnte deine Freundesgruppe sein. Das könnten deine Arbeitskollegen sein. Das könnten deine Nachbarn sein. Und vielleicht hast du das Gefühl, dass Gott dich ruft, mit ihnen einen Glaubensschritt zu gehen. Vielleicht, um sie zu einem Bibelkreis einzuladen. Vielleicht, um mit ihnen zu beten. Vielleicht, um über echte Dinge des Lebens zu sprechen, statt über oberflächliche Dinge.
Aber anstatt über die erstaunlichen Dinge nachzudenken, die daraus entstehen könnten, fängst du an, über all die negativen Dinge nachzudenken, die passieren könnten. Natürlich könnten diese Dinge passieren, aber hast du schon einmal darüber nachgedacht, was passieren könnte, wenn sie dir tatsächlich zuhören würden? Es besteht eine gute Chance, dass du mehr Einfluss hast, als dir bewusst ist. Es ist leicht, wie Mose zu denken, sie werden nicht auf mich hören. Aber ich wette, dass es Menschen in deinem Leben gibt, die deine Meinung respektieren und wissen möchten, was du denkst.
Verliere den Kampf nicht, bevor er überhaupt begonnen hat. Es ist Gott, der für die Ergebnisse verantwortlich ist. Wir sind einfach dazu berufen, die Botschaft zu bringen, so wie Mose. Wieder bringt Mose einen Einwand gegenüber Gott vor, und Gott antwortet ihm gnädig. 2-9. Der Herr aber sprach zu ihm, was hast du da in deiner Hand? Er antwortete, einen Stab. 3. Da sprach er, wirf ihn auf die Erde, und er warf ihn auf die Erde, und der Stab wurde zu einer Schlange. Und Mose floh vor ihr. 4. Aber der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanz.
Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie. Und sie wurde wieder zum Stab in seiner Hand. 5. Damit sie glauben, dass der Herr, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs dir erschienen ist. 6. Und der Herr sprach weiter zu ihm, stecke deine Hand in deinen Mantel. Da steckte er seine Hand in seinen Mantel. Und als er sie herauszog, siehe, da war seine Hand aussätzig, weiß wie Schnee. 7. Und Gott sprach, stecke deine Hand wieder in deinen Mantel. Da steckte er seine Hand wieder hinein, und als er sie herauszog, siehe, da war sie wieder geworden wie sein übriges Fleisch. 8. Wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf das erste Zeichen hören, so werden sie vielleicht auf das zweite Zeichen hören. 9. Wenn sie aber auch diesen beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, so nimm Wasser aus dem Nil und gieße es auf das trockene Land. Dann wird das Wasser, das du aus dem Nil genommen hast, zu Blut werden auf dem trockenen Land. Mose sagt, sie werden mir nicht glauben. Und so gibt Gott ihm drei Zeichen. Er verwandelt den Stab in eine Schlange. Er macht Moses Hand aussätzig und heilt sie dann wieder. Und er sagt Mose, dass er Wasser in Blut verwandeln kann. Gott sagt, dass diese Zeichen dazu dienen, dass das Volk Mose glaubt. Aber sie mussten auch für Mose selbst eine Ermutigung sein.
In Moses menschlichen Augen kann er sich nicht vorstellen, dass das Volk ihm glaubt, deshalb tut Gott Zeichen direkt vor seinen Augen. Gott sagt wieder, ich werde es durch dich tun. Wenn sie dir nicht glauben, werde ich ihnen ein Zeichen geben. Wenn sie diesen Zeichen nicht glauben, werde ich ihnen ein weiteres Zeichen geben. Wenn sie diesen Zeichen nicht glauben, werde ich ihnen ein anderes Zeichen geben. Gott sagt, wenn sie dir nicht glauben, werde ich sie überzeugen. Reicht das für Mose? Aber Mose sagte zum Herrn, ach, mein Herr, ich bin kein Mann von vielen Worten, weder früher noch seitdem du zu deinem Knecht geredet hast, denn ich habe eine langsame Rede und eine schwere Zunge. Zweifel Nummer 4, ich bin nicht talentiert genug. Mose sagte, ich spreche nicht gut genug, ich spreche langsam. Ich bin nicht talentiert genug. Ich bin nicht begabt genug, um das zu tun. Gott hatte Mose die Worte gegeben, die er sagen sollte. Aber Mose sagt, ich bin nicht begabt genug, um diese Botschaft zu überbringen.
Einerseits können wir Mose dafür loben, dass er nicht arrogant ist und sagt, ich kann das, kein Problem. Er ist hier definitiv nicht arrogant, aber er steht auch nicht an dem Platz, an den Gott ihn berufen hat. Er vertraut nicht darauf, dass Gott es durch Mose tun kann. Ein Autor sagte, Mose sagte, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, und vergaß dabei, dass Gott Mose gerade seinen Namen genannt hat, der große Ich Bin. Gott kennt deine Schwächen bereits, aber die Bibel sagt, dass wenn wir schwach sind, er stark ist. Er bekommt die Ehre.
Konzentriere dich nicht auf dich selbst und sage, ich bin nicht. Erinnere dich daran, wer Gott ist, dass er der große Ich Bin ist. Schließlich ist es Gott, der dich gemacht hat, genau wie er es zu Mose sagt. 11.12. Dann sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? 12. So geh nun hin, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du reden sollst. Gott sagt, ich habe deinen Mund gemacht, ich werde mit deinem Mund sein, ich werde dir die Worte in den Mund legen. Komm, lass uns gehen. Aber Mose hat noch einen letzten Einwand. 13. Doch er antwortete, ach mein Herr, sende doch jemand anderen. Zweifel Nummer 5. Ich bin nicht die beste Person für diese Aufgabe. Schließlich sagt Mose, sende jemand anderen, Herr. Jemand anderes kann die Aufgabe besser erledigen als ich. Sende jemanden, der talentierter und erfahrener ist. Es gibt jemanden, der für diese Aufgabe besser geeignet ist. Sende mich nicht, Herr.
Auf der einen Seite hatte Mose wahrscheinlich recht. Es gab vermutlich andere Menschen, die besser vorbereitet oder erfahrener waren, sagen wir mal. Wir wissen, dass Moses Bruder Aaron ein besserer Redner war als Mose. Also hatte Mose einerseits vermutlich recht, jemand anders könnte die Aufgabe besser machen. Aber auf der anderen Seite lag Mose völlig falsch, denn Gott hatte Aaron nicht für diese Aufgabe berufen. Gott hatte niemanden sonst dazu berufen, sein Volk aus der Sklaverei zu führen. Gott berief Mose. Mose sollte Gottes Werkzeug sein. Daher war Mose die absolut richtige Person für diese Aufgabe. In der Geschäftswelt bekommen Menschen Jobs aufgrund ihres Wissens und ihrer Erfahrung. Je mehr Wissen und Erfahrung man hat, desto besser ist in der Regel die Stelle, die man bekommt. Und es ist sogar noch besser, wenn man ein Spezialist ist. Wenn man über eine besondere Kombination von Fähigkeiten und Talenten verfügt, die ein Unternehmen einsetzen kann, um genau diese Fähigkeiten optimal zu nutzen. So funktioniert die Geschäftswelt. Aber wenn man die Bibel liest, sieht man nicht viele Spezialisten. Wie ich schon sagte, war Mose zu diesem Zeitpunkt seit 40 Jahren ein Hirte. Die Jünger Jesu waren hauptsächlich ungebildete Fischer. Der Apostel Paulus war den Lehren Christi gegenüber eingestellt, bevor er berufen wurde. Mit anderen Worten, es gab nichts in ihrer Erfahrung, das darauf hindeutete, dass Gott sie benutzen würde, um mächtige Dinge für sein Reich zu tun. Aber sie hatten den X-Faktor. Gott hatte sie berufen und Gott würde es durch sie tun. Hier ist mein Hauptpunkt. Stehe an dem Platz, zu dem Gott dich berufen hat. Versuche nicht davor wegzulaufen wie Mose. Setze dich nicht auf die Ersatzbank deines Lebens und lass dein Leben an dir vorbeiziehen. Sondern stehe fest. Könnte jemand anderes es besser machen? Wahrscheinlich. Aber sie sind nicht an dem Ort, an dem du bist. Bei der Arbeit, in der Schule, in deiner Nachbarschaft, in dieser Beziehung. Sie sind nicht da. Aber du bist es. Vertraue darauf, dass Gott dich mit Absicht und zu einem bestimmten Zweck an diesen Ort gestellt hat. Glaube, dass du nicht zufällig dort bist. Glaube, dass der Heilige Geist dir die Worte geben kann, die du sagen sollst, und die Ohren, um zu hören. Stehe an dem Platz, zu dem Gott dich berufen hat. Manchmal denken wir bei der Berufung Gottes an eine große Sache. Wir fragen uns, was ist dieser eine Zweck, den Gott für mich hat? Es gibt tatsächlich Menschen, denen Gott eine sehr spezifische Berufung gegeben hat, wie Mose in dieser Geschichte. Oder wie Gott Jona nach Ninive berief oder Paulus dazu berief, das Evangelium den Heiden zu verkünden. Diese Menschen hatten eine sehr konkrete Berufung vom Herrn. Aber ich glaube, dass Gott die meisten von uns zu vielen verschiedenen Aufgaben beruft, je nach Lebensphase, je nachdem, wo wir in unserem Glaubensleben stehen und je nach den Bedürfnissen der Gemeinde zu diesem Zeitpunkt. Ich habe diese Geschichte schon oft erzählt, aber als ich jünger war, dachte ich immer, dass Musik mein Dienst sein würde. Ich liebte Musik, ich bin mit Musik aufgewachsen. Es war meine Leidenschaft. Es ist immer noch meine Leidenschaft. Und als ich im Seminar war, leitete ich den Lobpreis in einer kleinen Gemeinde. Ich war erst ein paar Monate dort, als plötzlich der Pastor zur Armee ging, um dort Pastor zu sein. Da ich am Seminar eine theologische Ausbildung erhielt, fragten mich die Ältesten der Gemeinde, ob ich predigen könnte, während sie nach einem neuen Pastor suchten. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich in meinem Leben erst eine einzige Predigt gehalten, und die war nicht besonders gut. Ich hatte im Grunde keine Erfahrung. Ich war 24 Jahre alt. Ich wollte Nein sagen, aber ich spürte, wie der Heilige Geist mich ermutigte, im Glauben einen Schritt zu wagen und Ja zu sagen. Also sagte ich Ja. Ich dachte, es wäre eine Verpflichtung für 4 Monate, während sie einen neuen Pastor finden würden. Aber es dauerte schließlich 1,5 Jahre, bis sie einen neuen Pastor fanden. Und diese Predigten in den ersten paar Monaten waren meiner Meinung nach nicht besonders gut. Aber mit der Zeit wurden sie besser. Ich begann Freude daran zu haben, sie zu halten, und ich stehe heute hier und predige zu euch wegen dieser Möglichkeit. Mein Punkt ist, als ich damals Ja zu dieser Gelegenheit gesagt habe, war das nicht, weil ich besondere Begabungen oder viel Erfahrung in diesem Bereich hatte. Es gab definitiv auch andere Menschen, die es besser hätten machen können. Ich habe Ja gesagt, weil es einen Bedarf gab und ich spürte, wie der Herr mich dazu bewegte, diesen Glaubensschritt zu tun.
Gott ruft uns zu vielen verschiedenen Aufgaben, je nach unserer Lebensphase, je nachdem, wo wir gerade in unserem Glaubensleben stehen und abhängig von den Bedürfnissen der Gemeinde zu diesem Zeitpunkt.
Gott hat dich bereits zu vielen Dingen berufen. Er hat dich dazu berufen, ein liebevolles Familienmitglied zu sein. Er hat dich dazu berufen, ein gottesfürchtiger Ehemann, eine gottesfürchtige Ehefrau, ein gottesfürchtiger Sohn, eine gottesfürchtige Tochter, ein gottesfürchtiger Elternteil, ein gottesfürchtiger Großelternteil zu sein. Er hat dich dazu berufen, ein gottesfürchtiger Angestellter, ein gottesfürchtiger Schüler, ein gottesfürchtiger Freund zu sein. Er hat dich dazu berufen, ein Licht in deiner Nachbarschaft, in deinem Freundeskreis zu sein. Gott hat dich dazu berufen, dein Kreuz auf dich zu nehmen und ihm nachzufolgen. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Mein Punkt ist, es ist nicht nur eine Sache, zu der Gott dich berufen hat. Er hat dich zu vielen Dingen berufen. Die Frage ist, wirst du vor diesen Dingen davonlaufen? Wirst du auf der Ersatzbank deines Lebens sitzen und es an dir vorbeiziehen lassen? Oder wirst du fest an dem Platz stehen, zu dem Gott dich heute berufen hat? So wie mich diese Uhr daran erinnert, jede Stunde aufzustehen, so ist dies eine Erinnerung, standhaft zu bleiben. All die Zweifel von Mose, all seine Fragen, sie sind berechtigt. Ich bin sicher, wir alle haben uns irgendwann einmal wie Mose gefühlt. Diese Gefühle sind real.
Aber es ging nicht um die Stärke von Mose, sondern darum, dass Gott durch Mose wirkte. Lass mich dich heute daran erinnern, dass der Herr mit dir ist. Wenn du schwach bist, ist er stark. Vertraue nicht auf dich selbst, vertraue auf den Herrn, der große Ich Bin. Bleib standhaft an dem Platz, zu dem Gott dich heute berufen hat.
Das Ende der Predigt.